Move, der New Mobility Podcast von Auto, Motor und Sport.
Hallo und herzlich willkommen zu Move, dem New Mobility Podcast von Auto, Motor und Sport. Ja, an meiner Seite ist heute erneut nicht Luca Leicht, Gerd Stegmeier mein Name, aber der Luca, der befindet sich auch weiterhin in Elternzeit. Und falls du uns hörst, lieber Luca, schöne Grüße. Und ich würde mal sagen, wenn du uns hörst, wirst du es auch bereuen, nicht dabei zu sein. Denn heute lohnt sich's doppelt. Wir haben gleich zwei Premierenteilnehmer hier im Podcast in unserem virtuellen Studio. Das eine ist der Markus, der mich heute redaktionsseitig unterstützt. Markus Schönfeld sitzt in Berlin. Herzlich willkommen und vielen Dank, dass du dabei sein kannst.
Hallo, sehr gerne.
Ja, und unser Gast ist heute ebenfalls erstmalig in Move. Angesichts dessen, was er zu erzählen haben dürfte, ist es hoffentlich nicht das letzte Mal. Wir begrüßen Peter Hochholdinger, Ex-Audi, Ex-Tesla, Ex-Lucid und jetzt bei Deep Drive. Und Deep Drive, die Zuhörer werden sich erinnern, das ist dieses Startup, das einen Doppelrotor-Radialflussmotor gebaut hat, der sich auch als Radnabenantrieb eignet. Und für die ist Peter jetzt zuständig. Deswegen freuen wir uns sehr, dass du da bist. Hallo Peter.
Hallo Gerd. Hallo Markus. Dankeschön. Danke für die Einleitung.
Ja, also zu Deep Drive kommen wir später noch. Es klang ja gerade schon an, unser Gast ist viel rumgekommen in der Autowelt, in der E-Auto-Welt. Drum Peter, erste Frage gleich mal, wer bist du, was hast du gelernt, was hast du alles gemacht und was ist deine Mission?
Okay, Gerd, was habe ich gemacht und was bist du? Ich habe ein Studium der Werkstoffwissenschaften abgeschlossen in Deutschland hier. Mhm. Ich bin dann zu Audi gegangen, 24 Jahre war ich bei Audi in verschiedenen Stationen, habe praktisch das Autobauen von der Pike auf gelernt. War am Ende verantwortlich für den A4, A5 und Q5 Produktionslinie mit 400.000 Autos pro Jahr Ausstoß und 12.000 Mitarbeiter. Bin dann 2016 zu Tesla gewechselt als Produktionsvorstand in die Fabrik nach Fremont. Bin Direktberichtender vom Elon gewesen. Danach bin ich nach Lucid gegangen und das hast du nicht erwähnt. Ich habe nach Lucid 3,5 Jahre einen kleinen Umweg in die Luft- und Raumfahrt gemacht. Das war mein Steckenpferd, lag mir am Herzen und das habe ich so wahnsinnig gerne gemacht. Und nach der Zeit bin ich im Ruhestand getreten, aber es war zu unruhig im Ruhestand. Also es kamen so viele Anfragen und gesagt, Mensch, du bist doch Produktionsexperte, du hast doch so viel gemacht. Kannst du uns als Startups helfen, von der Entwicklungsphase in die Produktionsphase überzutreten? Das habe ich gern gemacht. Und der erste, wo ich da eingestiegen bin, als Angel Investor und als Berater war Deep Drive oder ist Deep Drive. Ja, sind andere auch noch dabei, aber da kommen wir vielleicht später dazu.
Sehr gut. Du hast es jetzt schon angesprochen, bei Tesla warst du direkt und ganz nah dabei. Ich habe oft gelesen, dass du Elon Musk und Tesla als sehr fortschrittsorientiert und nach vorwärts gewandt beschrieben hast. Wenn wir jetzt heute mal so drauf schauen, Tesla mit einem großen Ausstoß an neuen Autos und gereift sicherlich, aber von der Technologie her wirkt es jetzt aus heutiger Perspektive gar nicht mehr so überdurchschnittlich fortschrittlich. Es gibt keine 800 Volt bei Tesla, es gibt nicht dieses ultraschnelle Laden, was wir jetzt oft von den Chinesen hören. Die Energiedichten sind jetzt gefühlt auch nicht mehr top-notch. Und dann gibt es natürlich noch die, was man auch überall lesen kann, Assistenzsysteme von so ein bisschen umstrittener Verlässlichkeit. Aus deiner Sicht, kommt da noch was oder wird Tesla in Zukunft immer nur weiter Versprechungen wie das Robotaxi machen?
Das ist eine gute Frage. Natürlich, wir wissen alle, und du sprichst es auch an, wenn der Elon verspricht, dass etwas in 2 Jahre kommt, dann kommt es meistens in 5 oder 6 oder 7 Jahre. Das wissen wir. Also in seinem Kopf sind die Dinge schon vollständig ausgereift und die kommen. Und seine Mannschaft kümmert sich dann um die Details mehr oder weniger. Aber ich denke, dass Tesla nach wie vor eine Marke und eine Firma und ein Produkt hat, das am Markt bestehen kann. Wenn man das Model 3 heute oder das Model Y anschaut, die Produkte, vor allem was Software anbelangt, softwaretechnisch sind diese Produkte meiner Ansicht nach immer noch Marktführer. Mhm. Die deutschen Automobilisten, die hadern ja ein bisschen mit Software. Man sieht ja, dass da viele Glitches gibt, Over-the-Air-Updates gehen nicht so gut. Und da ist Tesla eigentlich meiner Ansicht nach einer der Vorreiter. Ja, natürlich, das Elektroauto ist noch nicht dort, wo es mal sein sollte, aber in der Alltagstauglichkeit ist ein Tesla Model 3 meiner Ansicht nach immer noch oben an der Spitze.
Mhm.
Gut, deine zweite Frage war, kommt da noch was? Na gut, das Cybercab kommt ja und wie man sieht, hat es kein Lenkrad. Das geht auch mir ein bisschen zu weit, da komme ich auch noch nicht ganz mit.
Mhm.
Ich habe mit ein paar ehemaligen Kollegen geredet, die wollten es mir nicht so deutlich sagen, aber ich denke, da könnte was mit dem Lenkrad auch kommen.
Okay.
Aber was man sieht, was Tesla auch noch macht, es verändert sich. Tesla, die Marke, morpht rüber und geht in Richtung Robotik. Und was da jetzt gerade passiert ist mit der S&X-Linie, dass die stillgelegt worden ist, ist in Fremont einfach nur dem geschuldet, dass man in der Fabrik Platz schafft. Platz für den Optimus. Und gut, der Elon spricht von 1 Million Roboter pro Jahr. Nehmen wir mal ein Zehntel weg. Selbst wenn es 100.000 wären, wäre das ja gewaltig. Und ich habe mit verschiedenen Leuten darüber gesprochen, die direkt in der Fabrik sind und daran arbeiten. Und die sagen, das ist mindblowing und da geht was vorwärts. Vor allem, was die haptischen Fähigkeiten des Optimus angeht. Da ist sicherlich was Interessantes, was kommt. Ein weltweiter Trend, humanoide Roboter. Und ich denke, da wird Tesla weitergehen, seinen Weg als Technologieführer.
Mhm. Hat dann, du meintest, du bist 2016 zu Tesla gegangen, warst ungefähr 3 Jahre da. Was war denn in der Zeit so, was waren denn die großen Meilensteine? Was hat dich besonders beeindruckt oder geprägt? Und vielleicht, was hat man in der Zeit bei Tesla auch gelernt, was man jetzt in der Robotikproduktion anwenden kann?
Ja, also was mich ganz stark beeindruckt hat, war einfach, wie ich schon gesagt habe, die Softwarefähigkeit. Also das Model S war damals das einzige Modell, was auf der Linie lief, als ich eingestiegen bin. Ich wurde ja eingestellt, um das Model X zum Starten zu bringen, das ja gerade im Anlauf war. Und der Anlauf war einfach katastrophal. Und da können wir vielleicht später dazu kommen, warum. Und ich finde, was Tesla damals schon konnte, war extrem gut Software. Auch das Model S war eigentlich vom Design her ein Klassiker, ist heute noch ein Klassiker. Also ich finde, es tut mir wirklich im Herz weh, dass das Modell eingestellt worden ist, weil von der Linienführung und von dem, was der Franz von Holzhausen da hingelegt hat, ist das ein wirklich gelungenes und sehr schönes Auto. Also Tesla konnte das. Was Tesla nebenbei noch konnte, neben dem Produkt, war ganz schnell Dinge optimieren und verbessern. Extrem schnell. Die hatten eine Pace, da muss ich sagen, da kam von meinem früheren Arbeitgeber, war ich da etwas überrascht. Da musste man fast eine Gehhose anziehen, also wie ein Jetpilot, dass da das Blut nicht aus dem Kopf rausgeht.
Verstehe.
Also atemberaubend. Die konnten schnell lernen und schnell umsetzen.
Mhm. Du hast gerade schon angesprochen, es gab aber auch Probleme. Es gab dann auch phasenweise von dir die Aussage, dass man zu viel oder überautomatisiert hätte. Aber was waren denn die großen Stolpersteine? Elon Musk hat ja, glaube ich, damals auch immer von der Produktionshölle gesprochen, durch die man durch muss. Und wie wurde das dann überwunden?
Ja, okay, Gerd, das ist eine ziemlich breite Frage. Also es hat begonnen mit dem Model X, wo man gesagt hat, okay, wir wollen ein Auto erzeugen, das der Markt so noch nicht gesehen hat, mit Flügeltüren, die anders sind als andere Flügeltüren, die also nicht starr sind, sondern die eine Kinematik folgen, einen Bewegungsablauf haben, der sich der Situation des Autos anpasst. Also stehe ich an der Garagenwand, geht die Tür senkrecht nach oben, habe ich mehr Platz, können die Türen auch sich so bewegen. Also eine völlig freischreibende Kurve. Hat natürlich den Nachteil, dass das Auto oben an dem Dach, die Türelemente am Dach abgedichtet werden müssen. Die müssen also jeden Schließwinkel folgen und das Auto auch sauber abdichten nach oben. Zusätzlich, wenn man das Auto ohne Türen anschaut, hat es einen sogenannten Centerspine in der Mitte. Das war ein Magnesium-Aluminium-Druckkussteil, das die Verwindungssteifigkeit des Autos aufrechterhält, weil es keinen richtigen Rahmen hatte durch die großen Türausschnitte. Mhm. Das hat dazu geführt, dass das Auto nicht verwindungssteif war. Das heißt, das, was wir im Karosseriebau erzeugt haben und durch die Lackiererei geschickt haben, war ein ganz anderes Auto, als in der Montage am Gehänge angekommen ist. Das heißt, die Einstellung dieser Tür war extrem herausfordernd. Extrem. Also das hat der Ilan als Produktionshölle bezeichnet bei Model X, wo ich das eher als Entwicklungshölle bezeichne, weil den Fehler, den dürfte man nicht in der Entwicklung machen, dass man die strukturelle Stabilität des Fahrzeugs während dem Bauens vernachlässigt. Ja. Mhm. Gut, die Produktionshölle im Model 3 war eine ganz andere Produktionshölle. Wir haben praktisch, als wir Model X und X gebaut haben, sind halt natürlich viele Fehler entstanden, weil Tesla hatte nicht diese genialen Mitarbeiter, die ich zum Beispiel bei Audi hatte, Leute, die in der dritten Generation am Band Autos bauen. Die wussten, was sie tun. Die wussten ganz genau, wie das funktioniert. Und wir haben halt einfach Bay Area-Leute gehabt, die wussten nicht genau, wie es Autobauen geht. Und dann waren Führungskräfte von Ford, von GM, von Audi, von Toyota, all over the place, überall her. Und jeder hat versucht, da seinen Stempel mit aufzudrücken. Das heißt, der Elon hat geglaubt, das hat er immer wieder gesagt, dass der Werker oder die Menschen sind überbewertet. Also die machen den Prozess kaputt. Mhm. Und aus dem Lerneffekt raus hat er gemeint, beim Model 3 wollen wir Automatisierung haben. So viel Automatisierung wie möglich. Und eine Kenngröße war Density in der Fabrik, also Dichte. So viel Anlagen wie möglich auf kleinsten Raum. Gut. Das führt dazu, dass die Linien extrem komplex werden. Wir haben sogar die Materialanlieferung automatisch gemacht. Warum das passiert ist, ist eine längere Geschichte. Das hat mit der Planung zu tun, aber vielleicht wollen wir da später noch drauf kommen. Und ja, das alles ineinander, wenn das reinkommt, hohe Automatisierung, die noch nie erprobt worden ist, die nicht ausfallsicher ist, im verketteten Zustand. Das schwächste Glied, das wenn dann ausfällt, steht die gesamte Linie. Das hat dazu geführt, dass der Elon die Model 3 als Produktionshölle bezeichnet hat, ja. Aber das war eine selbstverursachte Produktionshölle durch zu viel Automatisierung, die wir dann übrigens, um es zu heilen, alle nach und nach rausgeschmissen haben. Mhm.
Und seid ihr irgendwann wieder auf den Automatisierungsgrad zurückgekommen oder musste das dann praktisch entautomatisiert bleiben?
Das jedenfalls bis 2019, als ich dann Tesla verlassen habe, war das entautomatisiert. Da ist nicht mehr viel dazu gekommen, ja.
Warst du in der Zeit mal in Brandenburg in der Tesla-Fabrik und hast dir das angeschaut?
Wo war ich?
In Brandenburg, Berlin-Brandenburg in der Tesla-Fabrik.
Nein, die gab's damals noch nicht.
Ich meine, seitdem vielleicht?
Nee, ich war da noch nicht, nee.
Warst du nicht?
Nee. Die 2019 war die Standortfindung. Da waren verschiedene Standorte in der Diskussion, aber am Ende hat der Elon sich für Brandenburg eingesetzt. Ja,
es wäre interessant gewesen, wie sich das Werk aus deiner Sicht entwickelt hat, ne? Wie die Prozesse dort jetzt sind, ja. Mit welchem Grad an Automatisierung.
Du hast jetzt gerade schon angesprochen, das war ja so ein bisschen, wie soll ich sagen, nicht Ideologie, aber sehr ambitioniertes Vorgehen. Wir wollen unbedingt alles automatisieren, weil die Leute könnten das Problem sein. Gefühlt ist man da ja schon einer Vorgabe, einer sehr extrem von Elon Musk gefolgt. Und von außen gibt es viel Kritik an diesem sogenannten System Tesla zusammen mit Elon Musk, dass das vielleicht einfach zu sehr seinen Vorgaben folgt und unter Umständen die nicht immer quasi in einem Team validiert sind und man dem aber unbedingt nachlaufen muss, weil Elon Musk so ein charismatischer Unternehmensführer ist. Könnte es sein, dass das System an der Stelle auch besonders anfällig ist für so Irrwege?
Es hat diese Irrwege eingebaut. Das ist Sinn und Übung von dem Ganzen. Was der Elon unbedingt haben will, der möchte nicht, dass jemand vor ihm steht und sagt, nein, das haben wir noch nie so gemacht und deswegen machen wir das nicht. Oder nein, das haben wir schon immer so gemacht. Das ist dann das Gegenteil davon. Das haben wir schon immer so gemacht und das ist industriell erprobt und deswegen werden wir das nicht ausprobieren. Was der Elon möchte ist, und da kannst du dann lange Jahre dort leben und arbeiten und bist gut angesehen, wenn du sagst, das haben wir noch nie gemacht. Ich kann mir das jetzt auch nicht vorstellen, aber wir werden das ausprobieren. Wir werden das ausprobieren und wir werden schauen, was das bedeutet. Und solange es nicht einen physikalischen Hintergrund hat, dass das physikalisch begründet ist, dass es nicht geht, also er bricht ja vieles auf den First Principles runter, solange du nicht an eine physikalische Grenze kommst und du probierst es aus und es funktioniert nicht, akzeptiert er das. Da ist kein Problem. Überhaupt kein Problem. Auch mit der Automatisierung, da ist er nicht ausgeflippt oder was, sondern hat gesagt, okay, das haben wir ausprobiert, das verbessern wir jetzt und dann geht's weiter. Und das finde ich, das ist unterschätzt, dieses System. Man kann das negativ sehen, aber man kann es auch von der positiven Seite, wie ich beschrieben habe, sehen. Weil eine Organisation entwickelt sich damit auch weiter und hat auch den Spieltrieb und die Spielfreude, Dinge auszuprobieren. Und ich glaube, heute fehlt es vielen Firmen. Ja. Viele CEOs gehen auf die sichere Seite, die sagen, das möchte ich nicht ausprobieren, wer weiß, und dann verlieren wir Geld. Und da ist diese Spielfreude verloren gegangen, dass man einfach mal Dinge probiert und schaut, wie weit komme ich damit.
Und wie erfolgreich er damit war, zeigt ja auch so diese Etablierung von Gigapressen, also von großen Strukturbauteilen, die teilweise halbe Fahrzeuge abbilden können. Sicherlich extrem komplex, aber aus Produktionssicht ja super relevant geworden. Und das war ja auch einer der ersten.
Ja, Markus, super Thema. Also als das erste Mal die Idee mit der Gigapresse hochkam und Tesla hat in Lathrop, das ist in Central Valley, das ist ungefähr 50 Kilometer von Fremont von der Fabrik entfernt, eine Gießerei. Da hat Tesla schon immer Teile gegossen. Und das Problem beim Gießen war immer, jedes Gussteil musst du spannungsfrei glühen und verzugsfrei glühen. Weil am Ende musst du das Teil dann bearbeiten und die Spannungen werden freigesetzt und das Teil ist geometrisch dann ein anderes Teil. Und das haben wir ihm erklärt, weil er hatte diesen Traum mit der großen Gigapresse und der Karosseriebau ist doch eigentlich blöd mit 50 Teile, die schweißt du da zusammen, wie teuer ist denn das alles, der Quatsch, da tun wir eine große Presse machen. Und dann haben wir ihm das erklärt und meine Mannschaft und ich haben das erklärt mit dem Spannungsfreiglühen und wie das geht. Und dann hat er gesagt, was wäre, wenn wir eine Legierung hätten, die wir nicht glühen müssten? Sag ich, das wäre genial. Und ich habe mir gedacht, der spinnt, weil das gibt's gar nicht, ne? Das geht nicht. habe ich natürlich nicht gesagt, aber ja, ich sagte, das wäre ja ideal. Dann hat er gesagt, dann schicke ich dir mal die Werkstoffspezialisten von SpaceX vorbei. Und dann lass die das mal anschauen. Und jetzt sehe ich schon an eure Gesichter, dass ihr versteht, was da passiert. Der hat immer diese Synergie zwischen SpaceX und Tesla gesucht. Ich habe mich immer gefragt, weil er hat ja immer gesagt, Mensch, kannst du nicht mal Werksführungen für die SpaceX-Leute, da kommt wieder eine Gruppe, kannst du da nicht eine Werksführung machen? Zeig denen mal, wie ihr das baut, synchron und da. Was der damals 2016 schon im Kopf hatte, war die Serienproduktion von Raketen. Und er wollte, dass die Raketenleute von Tesla lernen. Deswegen hat er diese Werksführungen mich immer machen lassen und mir das denen erklären lassen. Und die sind heimgegangen und gesagt, das ist ja toll, wie die das machen. Ja, toll. Und im Gegenzug war das dann, als der Werkstoffspezialist hieß Charlie, wenn der Charlie vorbeikam und hat dann diese Legierung fürs Gießen, fürs spannungsfreie oder spannungsarme Gießen mitgebracht und entwickelt. Und das war einfach toll. Und das hat dann geklappt und schon war die große Gigapresse da und dann ging's los.
Und ein Trend in der Automobilproduktion.
Und ein Trend losgestoßen, gell?
Wie siehst du das, um mal ein bisschen den Blick rauszuziehen, mit der Entwicklung von solchen Strukturbauteilen, mit halben Karosserien, die da im Nu entstehen in der Industrie, also auch für den Endverbraucher nachher, der ein Auto fährt und vielleicht sich Gedanken macht um Unfälle, Versicherungsschäden und so weiter.
Ja, genau. Da bin ich jetzt vielleicht auch der falsche Gesprächspartner. Da gibt es sicherlich Reparaturlösungen, die klug sind. Man kann da sicherlich was tun. Da müsste man mal durchrechnen, wie das genau funktioniert, wenn man da Teil rausschneidet, neu einschweißt. Wobei, man muss auch sehen, wenn ich es aus vielen kleinen Teilen zusammensetze, die Reparaturlösung ist auch dasselbe. Was mache ich? Ich muss ein Teil rausnehmen und neu reinnehmen. Ich kann die Schweißverbindung nicht auflösen. Die ist endgültig, nicht? Mhm. Und da muss man auch schneiden an der Karosse. Insofern, ich denke, es ist überbewertet, das Thema Reparatur. Aber wie gesagt, da müsste man mal mit Werkstattleuten reden, die da tagtäglich damit umgehen, was die dazu sagen.
Aber wie siehst du das in 10, 15 Jahren? Wird es noch so alte Blechpressen geben oder wird es nur alles gegossen?
Nee, es wird noch Blechpressen geben, ganz klar. Die Außenhaut eines Autos, die ja geometriebestimmend ist und designbestimmend ist, die wird man nach wie vor immer umformen werden. Weil da möchte der Designer seine Träume einfach wahr werden lassen und das kann ich nur mit weichen Tiefziehstählen machen. Und da wird immer noch eine Pressenstraße geben. Ja. Es wird aber natürlich einfacher werden, weil die Vielzahl der Teile wird einfach geringer werden durch diese Trends. Interessant, bevor du die Frage stellst, jetzt beim Cybercab mit dem durchgefärbten Kunststoff, da ist es jetzt mal interessant, was das für ein Trend auslöst, ob das ein Trend sein wird, ob das was passiert. Ist das beständig denn im Sonnenschein in Saudi-Arabien, wenn das Auto steht oder wenn es dann irgendwo in Schweden steht, in extremer Kälte, mal sehen, was da passiert. Ja.
Okay.
Aber auf alle Fälle eins interessant. Er hat damit einen Prozessschritt, nämlich die Lackiererei, komplett eliminiert. Das ist einer der teuersten Prozessschritte sind.
Ja. Ja, nach wie vor. Du hast jetzt sehr positiv gesprochen und darfst gerne auch noch ein paar vielleicht Anekdoten teilen aus der Tesla-Zeit. Aber irgendwann bist du ja weg und warst am Ende auch gar nicht so lange da. Wie kam es dazu oder wie ging es zu?
Ja, erst einmal, Tesla ist nicht gebaut, dass du da 20 Jahre arbeitest. Das ist sind Ausnahmeleute, die das machen. Das ist eine extrem zeitraubende Organisation. Und was mich gereizt hat immer, war, in einer Art Startup zu arbeiten. Deswegen hat mich Tesla gereizt. Ich meine, es war ja auch der Aktienpreis zu dem Zeitpunkt, als ich eingestiegen bin, bei $20. Ich meine, muss man das so sehen. Das war also auch spannend. Aber nach einem Jahr, als ich bei Tesla war, hat Lucid an mich angebaggert. Ja, Lucid hat gesagt, Mensch, wir brauchen einen Produktioner, wir brauchen einen, der was versteht davon und der in der Lage ist, eine Fabrik aufzubauen. Aber Lucid war zu dem Zeitpunkt nicht besonders sexy, weil die hatten kein Geld. Die hatten zwar ein Produkt, aber kein Geld. Und für einen Produktioner gibt es nichts Langweiligeres, als wenn du bei einer Organisation ohne Geld bist, weil ich muss Anlagentechnik beschaffen, ich muss Layout, das ist dann nichts für mich. Und dann habe ich, die sind immer alle halbe Jahr gekommen und ich habe dann gesagt, ja, Lucid war spannend, weil Lucid war ein echtes Startup. Lucid war noch nicht IPO, war noch nicht an der Börse zu dem Zeitpunkt. Und als Lucid 2019 vom Public Investment Fonds in Saudi-Arabien $1.4 Milliarden bekommen hat, dann war das echt spannend. Dann war das richtig spannend. Und dann hatte ich die Gelegenheit von einem Automobilhersteller, der eigentlich schon an der Börse ist und kein richtiges Startup ist, in ein richtiges Startup zu gehen und den Börsengang mitzumachen. Und das hat mich unheimlich gekitzelt. Unheimlich gekitzelt. Und da habe ich gesagt, okay, und 2019 dann habe ich gesagt, okay, das machen wir. Nachdem das Geld da war, ja, no money, no funny, aber viel money, a lot of funny. Und dann bin ich eben eingestiegen und habe dann sofort angefangen, die Fabrik in Arizona, in Casa Grande zu layouten und dann auch aufzubauen.
Von einem ganz anderen Hintergrund, ne? Also gar nicht so die großen Stückzahlen, sondern viel exklusiver. Also was macht das für einen Unterschied in der Planung, in der Produktionsplanung?
Naja, Markus, die Fabrik war eigentlich schon ausgelegt auf 35.000 Einheiten pro Jahr mit der Option, die dann zu steigern auf 95.000. Ja, wir haben ja ein großes Feld dort in Casagrande bekommen. Und das war eigentlich immer der Plan. Insofern war es super spannend, was meine Mannschaft, und ich habe eine klasse Mannschaft bei Lucid gehabt, übrigens bei Tesla auch, aber bei Lucid habe ich auch eine tolle Mannschaft von guten Leuten von Ford und von GM gehabt. Die sind auch oftmals belächelt und unterbewertet hier in Deutschland. Aber man muss immer sagen, der Daimler hat das Auto erfunden, aber der Ford, der hat den Prozess zum Bauen erfunden und verfeinert, nicht? Und die Jungs, die haben, und Mädels, die haben es echt drauf gehabt. Naja, auf jeden Fall, was wir gemacht haben, um die Fabrik skalierbar zu machen, wir haben eine Art Ziehharmonika-Fabrik erzeugt. Wir haben einen Karosseriebau hingestellt und eine Montage gebaut. Und die Montagehalle, die haben wir zweistöckig gemacht und haben die Lackiererei praktisch im ersten Stock in der Montagehalle reingetan. Das Auto ist dann durch die Decke durchgefallen in die Montage und dann entmontiert worden. Damit konnten wir Platz sparen. Und als wir dann die Baustufe 2 gezündet haben, haben wir die Montage im Erdgeschoss rausgerutscht und haben die Lackiererei dann ausgebaut, zweistöckig, auf 90.000 Einheiten, 95.000 Einheiten. Und haben wahnsinnig viel Geld damit gespart am Anfang, weil wir eigentlich die Lackiererei-Gebäude umsonst bekommen haben, haben es halt einfach nur die Montage als Untermieter reinziehen lassen und haben es dann, als wir die Baustufe 2 hatten, dann rausgekickt.
Mhm. Und die Montage ging dann wohin? Praktisch einfach
in ein Nebengebäude rein, das über Fördertechnik und über einen Fördertunnel verbunden wurde.
Mhm. Wenn du jetzt heute zurückschaust, was war das für eine Zeit bei Lucid, was waren die bemerkenswertesten Fortschritte und was wäre deine Prognose für die Zukunft von Lucid?
Also, das ist eine ganz schwierige Frage. Was Lucid extrem gut macht, und das kommt daher, wenn Lucid kommt ja aus der Antriebstechnik. Lucid ist ja eigentlich die Nachfolgerfirma von Ativa. Und Ativa war eigentlich über 10 Jahre lang der Hersteller von exklusiven Elektromotoren, leistungsfähigen Elektromotoren, kleinen, extrem starken und leistungsfähigen Elektromotoren, die ja in der Formel E im Rennsport eingesetzt worden sind. Ja, und das ist eigentlich das, was Lucid besonders gut kann, ist die Antriebstechnik. Das sieht man ja auch in den Zahlen. Ich meine, es ist ja immer noch Range-Weltmeister, nach wie vor. Und was mich natürlich stark beeindruckt hat, ist, dass man dieses USP, dieses Wissen, das wollte man im Haus haben. Und wir haben also eine komplette Motorenfertigung von null aufgebaut, um diese extrem durchdachten und mit guten Ideen gebauten Elektromotoren und Inverter in-house herzustellen. Also das ist etwas, was extrem bemerkenswert ist. Was ich denke, was Lucid nicht besonders gut gemacht hat, ist zu sagen, da komme ich dann später nochmal drauf, aber zu sagen, ich habe ein extrem gutes Antriebsaggregat, ich möchte das vermarkten, aber keiner will es kaufen, da baue ich doch gleich ein Auto außenrum. Aber das ist schwierig, weil was du da brauchst, ist ein extrem langer Atem. Ich muss eine Marke aufbauen, um so einen Kundendienst aufbauen, ich muss einen Kundenstamm aufbauen, ich muss meinen Namen im Markt machen. All diese Dinge sind extrem kompliziert und extrem schwierig und brauchen sehr viel Zeit und sehr viel Geld. Lucid hat Glück, es hat tiefe Taschen vom Saudi Investment Fonds, wie ich gesagt habe, und die Saudis möchten auch eine Fahrzeugfertigung in Saudi-Arabien haben. Es ist immer das Ziel. Die Saudis wissen, dass Erdöl endlich ist und es wird nicht immer so sein und es wird nicht immer so gehen. Und was der Public Investment Fonds immer machen wollte, ist Arbeitsplätze ins Land holen und Hightech ins Land holen. Also Weltraumtechnik, Fahrzeugbau und so weiter. Und das ist ja gelungen. Ich meine, man sieht es ja in der zweiten Fabrik in Saudi-Arabien, wo bis jetzt noch SKD und CKD gebaut wird und wo jetzt die eigene Fertigung mit dem kleinen Mittelklasse-Modell kommen wird.
Mhm. Aber Saudi-Arabien ist jetzt nicht unbedingt mit einer riesen Infrastruktur für Automobilproduktion gesegnet. Ist das eine zu große Konzession an den Investor oder kann das irgendwie funktionieren mit einem Werk in Saudi-Arabien?
Ja gut, da gibt es Zulieferer, die dorthin wollen. Die haben die Steigerung gesehen. Die sehen, dass da auch bezahlt wird für die Ansiedlung. Und da hat sich die Fabrik schon ein Industriepark auch angesiedelt. Da kommt auch was. Mhm. Also das kann gelingen. Sofern die Saudis nicht irgendwann, sage ich mal, das Ganze überhaben mit den Verlusten und mit den Schwierigkeiten, das ist natürlich a long run. Das ist nicht etwas, was man in 2 Jahren und dann pop und dann alles ist, wie gesagt, extrem komplizierter Weg, den Lucid da gewählt hat.
Mhm. Aber du sagst grundsätzlich, es könnte klappen und wenn es nicht klappt, dann liegt es daran, dass der Geldgeber keine Lust mehr hat.
Ja. Gerd, was soll ich sagen? Ich habe ein Aktienpaket noch, ich habe es nicht verkauft. Glaube ich dran.
Du hast jetzt schon gesagt, Lucid kam von den Elektromotoren und jetzt bist du wieder bei einem Unternehmen, das sich mit Elektromotoren beschäftigt. Was hat dich im Speziellen gereizt, bei so einem Komponenten-Startup nochmal einzusteigen?
Hättest du mir die Frage vor 4 Jahren gestellt, dann hätte ich gesagt, in Deutschland gibt es keine Startup-Szene. Die gibt's nicht. Und wenn jemand ein Startup gründet, dann kann er froh sein, wenn er einen Schreibtisch und einen Stuhl kriegt von seinen Investoren, ja, und einen PC. Und heute muss ich sagen, das stimmt nicht. Es gibt in Deutschland eine extrem aktive, spannende Startup-Szene. Und es gibt auch Investoren, die in der Lage sind, Gelder zu beschaffen für diese Startups, um die zu befühlen, um die zu betanken am Anfang, dass die auch durchkommen. Und was mich bewegt hat, wie ich nach Deutschland zurückgekommen bin und gedacht habe, ich mache jetzt nichts mehr, dann habe ich viele Anfragen von Investoren bekommen. Also nicht von Startups, sondern von Investoren, die gesagt haben, hey, wir könnten jemanden wie dich brauchen, der Fertigungserfahrung und Startup-Erfahrung hat. Könntest du da nicht mal hinschauen? Könntest du da nicht mal helfen? Könntest du nicht mal? Weil, warum ist es so? Warum ist gerade die Phase zwischen der Entwicklung und dem Produkt serienreif machen und so produzieren, warum ist die gerade so schwierig? Und warum ist die gerade für Startups so schwierig? Weil die Startups vorher, wenn die gegründet werden, sind es reine Entwicklungs-Startups. Die haben ja noch kein Produkt, also müssen die ein Produkt entwickeln. Entwickeln läuft nach anderen Prinzipien wie Fertigung, weil ich kann ja was bedenken, also ich denke was, ich entwickle was, dann schmeiße ich es wieder weg und dann denke ich es neu. Da habe ich noch nicht viel kaputt gemacht, außer Zeit. Und es wird richtig kritisch, wenn ich in die Phase komme zur Fertigung. Weil dann muss mein Produkt ausgereift sein. Es muss fertig sein. Es muss produzierbar sein. Die Planer oder die Manufacturing Engineers, wie sie in Englisch heißen, die müssen auch dieses Produkt nehmen können und industrialisieren, was extrem schwierig ist. Nicht? Ich muss Maschinen beschaffen oder selber entwickeln. Ich muss Prozesse entwickeln, damit ich das auch skalieren kann. Und diese Phase in den Startups, die ist die kritischste. Da geht am meisten Startups kaputt. Die sterben nicht vorher am Produkt, die sterben nicht an der Idee. Und im Jahr 2026, wollen Investoren nicht mehr nur eine Idee verkauft bekommen, die wollen auch sehen, dass jemand in der Lage ist, diese Idee zu bauen und zu vermarkten. Also hat sich der Startup-Markt, der hat sich verändert, der kippt in die richtige Richtung auch. Gut, da komme ich natürlich ein bisschen ins Spiel, weil ich natürlich die Erfahrung habe, ich habe das auch gemacht und ich steige da nicht mehr ein. Ich muss da nicht 80 Stunden wieder arbeiten pro Woche und diese Dinge, das habe ich. Aber ich kann meine Erfahrung auch am Mann bringen. Ich kann als Business Angel oder als Coach, ich kann helfen, ich kann Fragen stellen, die richtigen Fragen. Ich kann auch Mut machen, ich kann verschiedene Dinge machen, kann Prozesse erproben mit, ich kann die auch verprüfen. Und das mache ich halt bei den Startups. Und Deep Drive ist ein ganz spannendes Startup. Muss ich ein bisschen erzählen davon, weil das ist spannend. Das sind junge Menschen, die so angefixt sind von ihrer Idee und die auch zum Markt zu bringen. Unglaublich. Unglaublich. Und die sind nicht nur, dass die jetzt eine Idee haben und die kommen von der Uni und sagen, ah, jetzt möchten wir Unternehmen werden. Die kommen alle von etablierten Firmen. Die haben alle ein paar Jahre bei Bosch gearbeitet oder bei Audi, bei BMW. Die haben alle einen Hintergrund. Die haben alle einen industriellen Hintergrund. Ja. Sind aber noch nicht so verdorben, dass sie sagen, ich brauche die Big Company und ich brauche dieses Sicherheitsnetz und ich brauche diese, was weiß ich, mein 9-to-5-Job oder was weiß ich, was man da braucht, sondern die sind noch gespannt, die sind noch euphorisch, enthusiastisch und die treiben das wirklich vorwärts. Es macht unheimlich Spaß und es hält mich auch irgendwie noch jung und an der Kante vom Tisch irgendwo, mit denen zu arbeiten, mit den Jungs und Mädels dort, die sind echt gut.
Wie sieht denn dein Alltag da aus? Du wirst ja als Senior-Expert gehandelt. Also ist das so eine Art Aufsichtsrat in dem Stadium? Oder
nein,
was ist dein Alltag?
Nein, ich bin da nicht Tag für Tag dort, sondern die rufen mich an, wenn sie mal wieder einen Schritt machen und sagen, du, können wir mit dir stell dich einmachen, eine Plauderrunde. Kannst du mal unsere Pläne anschauen? Kannst du mal vorbeikommen oder wir gehen ans Netz und die zeigen mir ihre Pläne und zeigen, wie es weitergeht und was sie gerade vorhaben. Und die sind ja gerade dabei, auf den Markt zu gehen damit. Die haben ja ihre Kunden schon aufgereiht und die sind jetzt dabei, ihr Produkt an den Mann zu bringen. Und da ist es natürlich spannend, mitzuhelfen und ihnen so Tipps zu geben.
Also hättest du aber auch ein Vetorecht, um zu sagen, mach das bloß nicht so, mach das jetzt nochmal.
Nein, habe ich nicht. Nein. Okay. Wie gesagt, ich bin ein Berater.
Weil du es angesprochen hast, vorher, du bist quasi wieder aus den USA zurückgekehrt nach Deutschland. Wo lebst du jetzt?
Ich lebe in Ingolstadt, weil Teile meiner Familie in Ingolstadt auch gelebt haben.
Aus der Audi-Zeit noch, oder?
Aus der Audi-Zeit noch, ja, genau.
Und war das immer der Plan, als du zu Tesla gegangen bist, in die USA gegangen bist, wieder zurückzukommen? Weil wir hatten vorher mal kurz drüber gesprochen. Du bist in den USA geboren, aber früh dann nach Deutschland gekommen, als Kind schon. Und wie ist es so, der Wanderer zwischen den Welten? Also warum hast du dich am Ende wieder für Deutschland entschieden?
Also Gerd, ich hatte keinen Plan.
Okay, das ist immer gut.
Also es gab keinen Plan. Also es war, wenn du, das Startup-Leben ist einfach ein von Tag zu Tag Leben und Arbeiten. Und da muss man einfach dieses Sicherheitsgefühl aufgeben, dieses Sicherheitsnetz und sagen, okay, ich weiß nicht, was am nächsten Tag passiert. Ich weiß nicht, ob wir noch, wir hatten bei Tesla Phasen, wo wir nur noch Geld für 4 Wochen hatten. Ja. Das macht er, wenn du da im normalen Unternehmen bist und dein CEO sagt dir das, da hast du natürlich Angst. Und im Startup sagst du, okay, es wird schon irgendwie weitergehen. Insofern, es gab da keinen Plan. Ich finde Europa extrem spannend. Ich habe in den Jahren, wo ich in den USA gelebt habe, habe ich das auch genossen und habe die USA erkundet. Aber ich möchte mir jetzt die Zeit einfach nehmen, so ein bisschen meine Umgebung in Europa wieder zu genießen. Das gute Essen, ja, tollen Sachen, die es hier gibt, vor allem in Bayern. Ja. Ich weiß, ihr mögt mich jetzt gerade nicht, aber es ist halt einfach toll hier. Und das habe ich genießen wollen in meinem Ruhestand, ja.
Aber ist das nicht ein komplett anderer Anspruch gewesen, wenn ich mir vorstelle, ich arbeite 20, 30 Jahre bei Audi, gerade in dieser Zeit, wo Q5, also alles Benchmark für Qualität, Spaltmaße, alles Perfektion. Und dann gehe ich zu Tesla und beschäftige mich mit einer ganz anderen Mentalität, mit einem anderen Produkt, mit einem anderen Anspruch an Haptik und Materialauswahl. Ich kriege das noch nicht ganz zusammen. Was ist man dann irgendwann satt bei Audi und sagt, man möchte jetzt nochmal irgendwie was Frisches erleben? Oder das sind ja zwei komplett unterschiedliche Ansätze.
Ne? Ja gut, ihr wisst ja, was 2015 bei Audi passiert ist. Ich glaube, da braucht man nicht in die Tiefe gehen mit Dieselgate. Das war einfach nicht gut. Und da hat die Firma einfach, sage ich mal, in den 2010ern in der ersten Hälfte hat Audi einfach und der VW-Konzern auch eine gewisse Wandlung durchgemacht. Die hat mir nicht gefallen. Ja, die hat anderen vielleicht gefallen, aber mir hat es nicht gefallen. Ich fand das nicht gut. Und als ich dann vom Elon 2016 das Angebot bekommen habe, zu Tesla zu gehen, dann habe ich das einfach ergriffen. Ich hätte das auch nicht machen können, es gäbe ja die Option zu sagen, nee, das mache ich nicht. Dann würden wir wahrscheinlich heute nicht reden. Dann wäre mein Leben auch etwas anders verlaufen. Hätte ich zwei Leben, würde ich die beide leben und schauen, was besser ist. Ich kann es nicht sagen. Mir hat es halt einfach dann nicht mehr gefallen, weil der Spirit und der Geist von Audi in den Höhenflugjahren zwischen 2000 und 2013, 14, die waren einfach, da war der Lack ein bisschen ab für mich. Und deswegen wollte ich einfach was Neues machen. Und als ich das Angebot bekommen habe vom Elon und der mich angerufen hat, eines Tages völlig unvermittelt, da habe ich gesagt, ja, das mache ich. Das mache ich einfach.
Und wie groß ist dann der Kulturschock? Oder hast du dich auf alles eingestellt?
Der ist riesig. Markus, der ist riesig. Der ist gigantisch. Ja. Der ist erst einmal ein Arbeitsvertrag, ja. Mein Arbeitsvertrag bei Tesla im Vergleich zu Audi, der war nur zwei Seiten lang, ja. Da stand da drin, du bekommst so viel und das machst du und wenn wir dich nicht mehr brauchen, dann bist du innerhalb von zwei Wochen ausgestellt. Das war's. Mehr steht da nicht drin, ja. Und das war auch interessant. Sehr interessant, einfach loszulassen.
Keine Altersvorsorge.
Und ehrlich gesagt, das hört sich jetzt für euch ein bisschen vielleicht komisch an, wenn ich das so erzähle und sage, ja, ich habe das halt einfach gemacht. Aber es gab eine Phase bei Tesla, da waren wir in der Vorstandssitzung gesessen, alle um den Elon rum. Und der Elon gesagt, ja, wir haben nur noch vier Wochen Geld und so. Aber wisst ihr was, was gut dran ist? Wenn wir hier nicht mehr arbeiten, dann werdet ihr nicht sterben. Ihr arbeitet einfach woanders. Da habe ich mir gedacht, der hat doch recht, das stimmt. Das stimmt. Ja. Eigentlich ist das, wir sterben ja nicht, wir arbeiten einfach woanders. Und das ist einfach dieses, ja, das ist erfrischend und interessant und hat mir einfach in meinem Leben Möglichkeiten gegeben, andere Perspektive einzunehmen.
Hast du in der Zeit gemerkt, dass sich das in Deutschland geändert hat oder ist das immer noch so? Oder sind wir auf einem flexibleren Weg, vielleicht gerade bei den OEMs?
Ich glaube, es ist nicht besser geworden. Ich glaube nicht, dass es besser geworden ist. Ich denke, dass wir uns nach wie vor irgendwo verrannt haben und wir nach wie vor nicht das Bedürfnis haben oder auch nicht die Sichtweise haben, dass wir in einigen Feldern unsere Industrie neu denken müssen. Wir müssen das einfach neu denken. Software war für uns Deutsche nie ein großes Ding. Ich meine, mein Opa hat immer gesagt, Bub, kauf dir nie was, was du nicht anlangen kannst. Und ich glaube, das beschreibt so ein bisschen die deutsche Einstellung. Es ist ja nichts wert. Das sieht man ja nicht, gell? Aber es treibt heutzutage ja alle Dinge an. Okay, ein Verbrenner heutzutage oder ein Verbrenner in den alten Tagen hat nicht so viel Software vernetzt gebraucht, weil es war ja eigentlich ein elektrisch gesteuertes, aber mechanisch betriebenes Gerät. Ein Elektroauto heute ist ein rein elektrisches Gerät, das über einen Zentralrechner, im besten Falle über einen Zentralrechner, so wie es Model 3 gesteuert wird. Wenig Steuergeräte mit geringer Priorität. Und nicht wie in der deutschen Automobilindustrie, kein Zentralrechner und viele Steuergeräte mit hoher Priorität. Das babylonische Softwaresprachengewirr. Ja. Und wir lassen dann noch die Steuergeräte bei unseren Zulieferern herstellen und beflashen und beschreiben, die Software beschreiben dort. Und dann müssen die Netz, das Fahrzeug als solches, muss diese ganzen Steuergeräte unter einem Hut bringen. Da muss man nicht gut im Studium gewesen sein, um zu verstehen, das kann nicht gut funktionieren. Ja. Und das sind andere einfach weiter. Die haben diese Erkenntnis einfach bekommen und setzen die um. Wir halten immer noch am Althergebrachten fest. Ich habe es vorhin erzählt, wir haben das noch nie so gemacht. Und wenn das nicht funktioniert, wir haben es doch schon immer so gemacht. Ja? Das ist sehr deutsch. Ich glaube, da müssen wir wirklich anfangen umzudenken. Und wenn ich so an meine Startup-Leute schaue, da kommt eine neue Generation. Also Markus, macht mir vielleicht Hoffnung, die neue Generation. Ich bin ja in einem zweiten Startup noch dabei, als Berater bei ARX Robotics, die die Mobilitätsdrohnen machen. Also landgestützte Drohnen, das ist auch sehr spannend und auch unheimlich vorwärts treiben, unheimlich kreativ und gehen mit viel Lernen und Druck ran. Also das macht bei die Startup-Szene in Deutschland, macht mir Hoffnung.
Aber bleibt dann, also wenn das eine Startup-Szene ist, dann hofft man ja, dass daraus auch eine Industrie erwächst, vielleicht eine Industrierevolution in Deutschland. Ist dann eine Chance da, dass auch die Wertschöpfung hier bleibt? Oder heißt das, wir haben die Ideen, vielleicht haben wir auch gute Strukturen, die das ermöglichen? Und irgendwann wandert das vielleicht in die Produktionsländer ab oder in die Massenfertigungsländer?
Ja, das ist eine gute Frage. Für mich sind die Startups heute in Deutschland, das sind wie die Gründer des Mittelstands nach dem Krieg im Wirtschaftswunder. Die haben gute Ideen und die setzen die um und machen die. Ja, es besteht natürlich die Gefahr, dass nicht die Produktion, sondern dass die Kunden irgendwo anders sein werden. Ja, wir wissen ja, dass viele Elektro-Startups, die kommen, Elektromobil-Startups kommen aus den USA oder auch China ist ja jetzt ganz groß drin. Ja, da besteht natürlich auch die Gefahr, dass man dort in der Nähe vom Kunden produzieren muss. Ja, aber auch das hängt mit dem Standort Deutschland wieder zusammen. Ne? Wenn hier nichts produziert wird, dann rentiert es sich nicht. Dann muss man ja woanders hingehen dann mit seiner Produktion und muss die auslagern.
Mhm.
Der Kunde bestimmt, ja. Wo ich baue. Ne?
Glaubst du, dass das dann auch so zu so einem gewissen Ausverkauf führen kann, weil wir die Ideen alle exportieren müssen, dahin, wo sie produziert werden können?
Das ist die größte Gefahr.
Hm.
Das ist die größte Gefahr, ja. Interessant war, wir haben über zwei Startups, ein Startup, das andere war ja kein Startup. Ich habe zwei Firmen noch in Amerika gehabt. Das war Relativity Space, weil ich wollte ja dann vom Automobil ein bisschen weg und wollte mein Steckenpferd, meine Leidenschaft für Luft- und Raumfahrt nochmal erleben. Und Relativity, die Raketeningenieure, die da von SpaceX kamen, die haben mir immer erzählt, Mensch, Peter, die Rakete, das Prinzip der Rakete heutzutage wurde ja in Deutschland erfunden. Das ist eine deutsche Erfindung. Und es funktioniert ja heute noch nach demselben Prinzip. Das hat mir dann auch immer wieder zu denken gegeben. Ich habe gedacht, wir starten gerade nicht viele Raketen ins Weltall, aber es wurde bei uns entwickelt, ja.
Okay. Weil wir jetzt vorher noch über Fertigungsqualität und Spaltmaße und so weiter gesprochen haben, ich glaube, der Markus hat sich vorher auch nochmal den Motor angeschaut. Da gibt es ja auch noch Spaltmaße bei dem Deep Drive Motor. Bist du da irgendwie wieder zu den Wurzeln zurück, was die Präzision angeht? Da ist ja jetzt auch nicht vordergründig viel Elektronik dabei und Software, sondern da geht es wirklich ums ganz knallharte Handwerkliche.
Naja, das kann man nicht sagen, weil zum Elektromotor gehört ja der Inverter auch dazu. Hm. Der wird ja auch mit verbaut. Und natürlich muss wie in jedem Elektromotor, aber in dem Deep Drive Motor mit dem Doppelrotor muss natürlich auch sehr viel Perfektion rein, vor allem bei der Wicklung der Drähte, der Käfig der Drähte muss sehr stabil sein, weil der Motor hat ja die Eigenschaft, dass er mit 80% weniger Eisen auskommt, weil der Stator, der braucht nicht so einen stabilen Käfig haben. Den kann man mit den Drähten realisieren. Damit habe ich 80% weniger Eisen, ich habe weniger Gewicht. Ich kann 50% weniger magnetisches Material einsetzen, weil ich natürlich von den Feldlinien mit dem Doppelrotor nutze ich den Hin- und Rückweg der Feldlinien. Ich bin also unwahrscheinlich effizient. Und das alles resultiert ja in 30% weniger Kosten, Fertigungskosten für den Motor. Also das ist natürlich etwas, was einen Fertigungsmenschen immer reizt. Das, wie man im Englischen sagt, mal der Penny Game. Wie kann ich jeden Cent aus dem Produkt noch rausholen und aus dem Prozess rausholen, dass ich das Produkt fertige? Und das ist eigentlich das, was mich auch reizt und was spannend ist und was die Relativity-Mannschaft extrem gut macht.
Mhm.
Ist übrigens ein gutes Produkt, ja. Es gibt ja, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, gibt drei verschiedene Produkte da: einen In-Wheel-Motor, einen normalen Hauptmotor. Es gibt auch einen Range-Extender, ja. Und durch die Kompaktheit von dem Doppelrotormotor kann man sich auch Felder vorstellen. Heute in die Robotik wird kommen. Definitiv ist das Zukunftsfeld Nummer eins. Ja, und da braucht man kleine Elektromotoren, die leistungsfähig sind. Ja, und klein. Und da ist der Doppelrotor auch idealst geeignet.
Mhm. Es gibt ja eine Produktionskooperation mit Continental. Wie ist das nur zum Verständnis, wenn Deep Drive so ein Patent entwickelt, so einen Motor entwickelt und Conti macht daraus dann so ein Corner-Modul, also wirklich tatsächlich ein Motor im Rad. Wie weit geht da die Haftung von Deep Drive? Ist das ein Thema oder ab wann übernimmt Conti, wenn wirklich nachher im Feld irgendwas ausfällt?
Ich wollte über Kunden eigentlich nicht reden.
Von ja, allgemein, jetzt müssen wir ja keine Kunden nennen, aber wie?
Ja, es ist eigentlich ist es eine fertigungstechnische Unterstützung mit Conti. Es ist eher, ja, die bauen Anlagentechnik und solche Dinge. Ja, Audi übernimmt auch für sein Auto die Haftung, auch wenn die Pressenstraße von Schuler kommt. Ja, insofern, da sehe ich es nicht so kritisch.
Verstehe. Weil wir es jetzt gerade nochmal hatten, auch von Software und das jetzt das große beherrschende Thema, glaube ich, auch ist für die Autoindustrie, wo Deutschland mutmaßlich auch im Vergleich zu USA und China vielleicht den größten Rückstand hat, auch wenn wir jetzt inzwischen nicht mehr so viele Steuergeräte in den neuen Konzepten sehen, wie wir es vorher angesprochen haben. Aber wo verlieren wir denn im Vergleich zu den zwei großen Märkten den größten Teil der Wertschöpfung? Was denkst du?
Ich glaube nicht mal in der Wertschöpfung. Ich glaube, unser größtes Problem am Standort Deutschland ist der Preis unserer Produkte. Die sind einfach zu teuer. Mhm. Und das Auto wird sich entwickeln zu einem Gebrauchsgegenstand. Es war vor 15, 20 Jahren, wenn wir geredet hätten, Gerd, dann hätte man gesagt, okay, neben der Eigentumswohnung oder der Immobilie, die man sich kauft, ist das Auto die zweitgrößte Investition, die wir tätigen. Und die Frage, die man sich heute stellt, ist, muss das so sein? Und warum ist das so? Und wie viel darf mir Mobilität kosten? Ist das Auto, das sind die Fragestellungen, die jetzt aufgeworfen werden, ist das Auto immer noch ein Statussymbol? Und wenn ja, für wen? Und stirbt es nicht langsam aus? Nicht? Und ich glaube, wir haben in Deutschland im Vergleich zu den, und du hast die Chinesen zum Beispiel angesprochen, wir haben einfach ein Kostenproblem hier. Die Produkte werden einfach zu teuer und sind auch vielleicht, weil sie so teuer sind, vielleicht etwas überengineert. Deswegen sind sie so teuer und vielleicht kann man mit weniger auch mehr machen. Und da glaube ich, ist für den Standort Deutschland sicherlich eine Frage drin. Und es geht nicht darum, dass der Mitarbeiter weniger Geld verdient oder so. Das ist nicht die Schraube, an der man arbeiten darf. Sondern das sind die Wertschöpfung verlagern oder solche Dinge. Das sind einfach Konzepte gefragt, die kostengünstiger sind, die einfacher sind. Wie kann man das Produkt mit weniger auch kundengerecht herstellen? Ja, die Fragestellung, die sehe ich in Deutschland momentan nicht gegeben. Also da kommt nicht viel.
Verstehe.
Gibt es denn noch Sachen, wo wir vorne sind? Also es klingt immer so pessimistisch, wenn wir über die deutsche Industrie reden, aber siehst du noch irgendwo einen Lichtblick, wo wir sagen, also abgesehen von der Startup-Kultur vielleicht?
Hast du gesagt, ich war ja optimistisch bei der Startup-Kultur. Ja, ich denke, dass da jetzt ganz viel kommt. Nicht nur bei den Startups, wenn man jetzt den Rüstungsbereich sieht mit Quantum Systems und ARCs, ich habe ARCs vorhin angesprochen, die auch ganz stark im Kommen sind, die viel lernen. Ich glaube, im Rüstungsbereich, ob wir das mögen oder nicht, ist eine andere Fragestellung, ob das ein Produkt ist, wo ich jetzt unbedingt... Aber ich denke, dass da viel Innovation drin ist und dass deutsche Firmen da viel, gerade ganz viel tun und ganz, ganz aktiv sind. Ja. Was ich super, super gut finde und ganz spannend, weil du kannst ja auch viele Spin-offs aus dem Bereich kriegen, in andere Produkte rein, ja. Wenn bei ARX Robotics zum Beispiel anschaue, da ist ganz viel Software im Spiel. Und da ist meine Kritik an der Softwarefähigkeit der Deutschen, die muss ich da abmildern, weil da sind die richtig gut beieinander und sind die richtig gut unterwegs.
Interessant, ja.
Es gibt auch andere Startups übrigens. Wir reden viel über Mobilität hier und das ist auch Sinn des Podcasts. Aber es gibt auch auf dem Energiegebiet extrem gute und extrem viele Ansätze zur Energiegewinnung und zur Energiespeicherung. In dem auch getrieben durch KI, weil KI-Zentren brauchen sehr viel Energie. Wir haben unsere Kernkraftwerke abgeschalten. Ja, die Wind- und Solarenergie gibt nicht permanent die Energiemengen ab, die ich für KI brauche. Und da gibt es viele Ansätze hier gerade auch in Deutschland, die da extrem gut unterwegs sind. Übrigens okay. finde ich auch, was in Deutschland auch positiv ist, wenn du, Markus, sagst positiv, die Entwicklung der Wärmepumpe beispielsweise als Ingenieur, wenn ich mir das anschaue, das ist doch genial, was da heutzutage läuft. Ja. Wie wir einen Markt komplett verändern, ja, in Deutschland, von fossilen Energien zu anderen Energien, ja, oder zu anderen Möglichkeiten. Das ist echt toll, was da gerade läuft.
Trotz aller Hürden.
Geschieht. Ja. Trotz aller Hürden. Und ich bin gespannt, wie man das mal weltweit vermarkten könnte, ob das passiert und wie.
Ja. Ja, guter Punkt.
Markus, hast du noch was, was du gerne noch fragen wolltest?
Ja, wir wollen den Peter nicht überstrapazieren. Also natürlich gibt es hunderte Fragen noch. Aber vielleicht gibt es ja auch einen Folgepodcast.
Genau. Dann würde ich nämlich jetzt übergehen zu dem, was normalerweise am Ende eines Move-Podcasts immer der Luca gemacht hat. Und zwar stelle ich dir ein paar A-B-Fragen. Das heißt, du hast immer zwei Alternativen und sollst dich möglichst schnell für die eine oder andere entscheiden.
Oh Gott.
Also, okay. Los geht's. Streamingdienst oder CD und Schallplatte?
Streamingdienst.
Ferrari oder Tesla? Blöde Frage Tesla. Wahrscheinlich. Apple oder Google?
Apple.
Loft in der Stadt oder altes Bauernhaus auf dem Land?
Loft in der Stadt.
Loft in der Stadt, okay. Auto oder Fahrrad?
Ganz viel Fahrrad momentan.
Okay. Im Auto aber dann vorne oder hinten?
Auf dem Beifahrersitz.
Tatsächlich.
Meine Frau mag meinen Fahrstuhl nicht.
Okay, dann wären die Folgefragen auch schon erledigt. Aber sag deine Frau, dass du ein guter Beifahrer bist.
Eigentlich schon, weil ich habe gelernt, ruhig zu sein.
Okay, ich beleuchte jetzt nicht die Machtverhältnisse in deiner Ehe. Das heben wir uns dann für die zweite Folge auf. Datenschutz und AGBs, bist du mehr der Typ Aluhut oder Accept All?
Except all.
Okay. Wenn es Freizeit angeht und den Adrenalinpegel, den du dir wünschst, Fliegen, Fischen oder Motorradfahren?
Motorradfahren.
Okay. Fährst du auch tatsächlich Motorrad oder nur als Beispiel?
Nein, ich fahre Roller. Ich habe eine alte Vespa, eine historische, nein, nicht historisch, aber von 1973. Und mit der fahre ich gern rum. Die ist... Die stinkt, die ist sehr laut und geht vielleicht ein bisschen zu schnell, aber ist gut.
Okay. Star Wars oder Star Trek?
Boah, Star Wars.
Okay. Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Steak oder Falafel?
Steak.
Nachteule oder Lerche?
Nachteule.
Okay. Dann sind wir durch. Ich sag vielen Dank an dich, Markus, und an dich natürlich, Peter. War super. Ich habe viel gelernt und ich hoffe, euch da draußen hat es auch gefallen. Wenn ja, lasst uns gerne eine Bewertung da oder schreibt. Und auch wenn ihr Fragen habt an Peter, dann leiten Sie mir die gegebenenfalls weiter. Und der Peter hilft uns sicher bei der Beantwortung, oder?
Natürlich, keine Frage.
Okay. Dann nochmal danke fürs Zuhören da draußen und ciao, bis zum nächsten Mal.
Macht's gut.
Danke. Okay.